Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sebastian Krebitz und du hörst Whisky oder Wasser, den Podcast des Jane Goodall Institute Austria. Und mein heutiger Gast ist Schauspielerin Lilian Klebo. Lilian kennst du vielleicht als Penny Lanz aus der TV-Serie Soko Donau oder auch aus Dancing Stars. Aber sie ist auch Mutter, Aktivistin, Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Institute Austria und ein Mensch, der sich traut, verletzlich zu sein. Doch bevor wir gleich in die heutige Folge starten, hier noch ein kurzer Hinweis. Die Aufnahme dieses Gesprächs fand vor dem 1. Oktober 2025 statt und somit noch vor dem Tod von Dr. Jane Goodall. Aber jetzt lehn dich zurück, schenk dir ein Glas Whisky oder Wasser ein und setz dich zu uns an den Tisch. Hallo liebe Lilian oder Billy, wie ich dich ja nennen darf.
Unbedingt.
Schön, dass du da bist. Wir befinden uns ja heute in der Suite vom Anantara Palli Hansen Vienna Hotel. Ist ganz schön hier, oder?
Wunderschön hier. Na, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, wir haben auch so einen schönen Marmortisch und eine Obstschale. Also sehr wohnlich hier.
Es ist sehr fein und ich danke dir sehr für diese Einladung. Bedeutet mir sehr viel, heute hier zu sein und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Wie kommt es dazu eigentlich, dass du im Jane Goodall-Universum, sage ich mal, jetzt so als Billy bekannt bist eher?
Ich glaube, ich bin ja mit meinem richtigen Namen Sibylla Lilian Klebo etwas, also man muss sagen, allerdings im Alter von 8 Jahren auf dem Kriegsfuß gestanden, weil Sibylla ist eine alte, weise Frau. Ja, langsam lebe ich vielleicht dorthin. Die Sibyllen waren ja weissagende Frauen. Die Sibylla war angeblich eine besonders clevere. Und als Kind habe ich mir gedacht, ich kann damit nichts anfangen. Erstens nennen dich alle Sibylle. Dann erklärst du den Namen und ich fand es einfach nicht, ich weiß nicht, es war mir irgendwie zu groß. Aber es ist benannt, bin ich tatsächlich nach Sibylla Maria Merian oder Maria Sibylla Merian, die ich heute fantastisch finde und eine unglaubliche Frau. Ja, das ist ein bisschen, finde ich, passt auch gut zum Thema. Jane Goodall hat ja auch Unglaubliches geschafft, hat diese Zeichnungen angefertigt. Keiner hat ihr eigentlich geglaubt, die Metamorphose von Schmetterlingen. Und das hat mich sehr, sehr bewegt, dass ich dann nach der benannt wurde. Und das Lilian stammt von einer Frau eines US-Präsidenten, hat meine Mama mal, glaube ich, behauptet. Aber Billy war dann unsere gemeinsame Idee, weil sie gesagt hat, wenn du so unzufrieden bist, dann nenn dich doch einfach Billy.
Das finde ich eine sehr schöne Geschichte und auch das mit der Weissagung und so, das gefällt mir natürlich.
Heute finde ich es faszinierend, wie sie auf diesen Namen kam. Und da ich das auch gerne mag, ich suche immer gerne die Bedeutung von Namen. Chlebov oder Klebo ist ja, das Kleb ist das Brot. Wahrscheinlich heiße ich also die weise Frau. Lilian ist nach der Lilie ja eigentlich auch eine mystische Blume. Brot.
Ja.
Oder Bäcker.
Oder die weise Frau mit dem Brot.
Was ja auch oft sehr klug ist, ein Brot bei sich zu tragen.
Das stimmt. Und mit den Zutaten, das hat ja auch ein bisschen was Alchemistisches vielleicht, wie man das dann, also vielleicht ergibt es wieder.
Oh ja. Ja, das ist faszinierend. Ich denke auch immer so die Geschichte, wie kam der Erste darauf, ein Brot zu backen?
Ne? Oh Gott, das sind die Fragen, die stelle ich mir wirklich ganz oft in der Küche oder gewisse Wörter, wie sie entstanden sind oder woher einfach die Bedeutung. Eben, ich bin auch so ein Typ, ich mag gern die Bedeutung wissen.
Ja, und die Rätsel, ja, das ist einfach so sehr, sehr spannend.
Wie du vielleicht weißt, unser Podcast heißt ja Whisky oder Wasser. Das spielt auf mehrere Sachen an. Zum Beispiel, dass Jane natürlich immer dieses Ritual hat mit ihrem Whisky um 19 Uhr. Das wirst du kennen. Mhm. Auf der anderen Seite stellt es auch so ein bisschen symbolisch dar, so Kopf oder Herz, anstoßen oder loslassen. Also wenn ich dich heute frage, hier und jetzt, was wäre es denn für dich, eher Whisky oder Wasser?
Wasser, weil es so schön klar ist und so einfach. Und ja, das ist. Ich hätte früher den Whisky genommen, glaube ich, und als ich in Uganda war, bei Janes Projekten, habe ich auch Whisky getrunken, weil man versteht sehr gut, warum sie ihn getrunken hat. Und ich habe es vor der Geburt meiner Kinder, habe ich Whisky sehr geliebt. Und das ist durchaus eine Liebeserklärung an den Whisky, aber ich trinke heute gar keinen Alkohol mehr.
Hat alles eine Zeit. Also deswegen auch Wasser, ja? Schön. Und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, alle, die eben mit Jane Goodall in Berührung gekommen sind in irgendeiner Art und Weise, da war Whisky einfach irgendwie, das verbindet man auch mit ihr im positivsten Sinn. Und in Afrika habe ich dann natürlich auch den medizinischen Hintergrund ein bisschen mitbekommen, der da auch mitschwingt.
Ja, der medizinische Hintergrund, der hat mich da auch in Afrika dazu verleitet. Das ist durchaus, wenn man mal vielleicht was erwischt, was nicht so verdaulich für uns war, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Aber ich fand es bei ihr auch immer, bei ihr, das ist so etwas Kultiviertes bei ihr. Das ist was wahnsinnig Schönes. Das ist etwas, das hat ja wirklich mit einer Kultur zu tun und nicht einfach mit Trinken. Ja? Und deswegen finde ich es so schön. Wenn man überhaupt also ein Stück etwas wirklich genießt, ist das was ganz anderes.
Ich wollte gerade sagen, Genuss, das ist das, was viele, glaube ich, heute auch schon verlernt haben und wo man sich selber auch immer an der Nase nimmt, dass man nicht alles so verschlingt oder weil vielleicht die Welt so schnelllebig ist oder ich weiß nicht. Aber bei ganz besonderen Speisen oder so muss ich mir auch selber sagen, schmeckst du das? Nimmst du das gerade wirklich wahr? Und ich glaube, das ist ein großer Punkt.
Ja, es ist vor allem das Gefühl, glaube ich, dass du, also das ist ja was sehr Privilegiertes, dass wir eigentlich alles immer haben können. Mhm. Das führt bei vielen fast zu einer gewissen Langeweile. Aber eigentlich, wenn man es dasselbe ganz bewusst genießt, so wie du sagst, ganz bewusst sagt, wow, ich darf das jetzt essen, das ist, wo ist das eigentlich her, wo ist denn das hergekommen, dann hat man einen ganz anderen Bezug zu den Dingen. Ich glaube, generell wäre es in unserer schnelllebigen Welt wieder gut, Dingen überhaupt ihre Bedeutung, ihre Geschichte. Deswegen fand ich auch sehr schön, wenn du sagst, die Geschichte von einem Lebensmittel oder von einem, wie ist das erste Mal, warum hat man das oder das, wieso hat man Spaghetti gemacht oder warum, ja. Ist das alles sehr spannende Fragen und in dem Moment wird was ganz Alltägliches ganz groß und ganz beeindruckend und kommt ganz nah.
Beeindruckend ist auch ein gutes Stichwort für mich. Ich bin nämlich bei meiner Recherche gleich zu Beginn über etwas gestolpert, das mich eben sehr beeindruckt hat. Du hast einmal gesagt, Verletzlichkeit ist meine Superkraft. Was genau hat es damit auf sich?
Ich glaube, ich habe jahrelang versucht, meine Verletzlichkeit zu verbergen. In einem ganz heftigen Ausmaß. Wahrscheinlich, weil ich gewusst habe, ich bin auch sehr oft verletzt worden. Auch als Mädchen, als Kind, schon als Jugendliche. Ich habe mich nicht gerade, sag ich mal, in meiner Peer Group verstanden gefühlt. Und habe generell viele Fragen an die Welt gehabt, die mir teilweise zu unterkühlt schienen. Für mich. Und das habe ich irgendwie immer wieder wettgemacht mit einer gewissen Coolness, die man mir auch heute noch zuschreibt und die mir sicher auch geholfen hat, als Schauspielerin zum Beispiel diese Rolle zu spielen. Trotzdem würde ich heute sagen, bin ich so weit weg von meiner Rolle wie noch nie, weil ich diese ganze Coolness abgelegt habe, ich es auch gar nicht mehr toll finde. Und diese Verletzlichkeit, wenn man sie wirklich umarmt, wenn man wirklich mal sagt, das ist was ganz Großartiges, dass ich mich treffen lassen kann und auch wenn ich verletzt bin, ich habe Gefühle in mir. Ich darf sie spüren, ich kann sie spüren und ich darf sie vor allem zulassen. Dann ist das eine der schönsten und stärksten Erfahrungen, die wir machen können. Dann müssen wir nicht mehr versuchen, jemand anderer zu sein oder stark zu sein oder so zu tun, als wären wir irgendwie. Und dabei sind wir aber eigentlich, wir sind ja alle verletzliche Wesen. Nur warum man es uns so abtrainiert, das ist derzeit gerade meine große Frage im Leben, weil ich das in den Schulen oder auch im Umgang mit meiner Tochter beobachte. Und das macht mich sehr traurig, weil ich glaube wirklich, dass es eine Superkraft ist. Wenn wir verletzlich sind, sind wir empathisch. Schauen wir über den Tellerrand und empfinden andere Menschen. Dann gehen wir auch nicht vorbei.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt, finde ich. Ich glaube, das öffnet halt auch Türen, die dann sonst verschlossen bleiben. Und mir ist jetzt, während du das erzählt hast, eingefallen, ich weiß leider nicht mehr wer, aber da war ich auch in meiner Jugendzeit und hatte Herzschmerz, also ganz klassisch. Und ich wollte das eigentlich gar nicht haben und dachte mir, es ist doch viel besser, wenn man so kalt ist eben und das gar nicht spürt. Und der hat auch gesagt, er findet es schön, weil das heißt ja, dass das Herz funktioniert, also symbolisch natürlich.
Ja, ist so schön, das stimmt.
Und das ist mir heute noch im Gedächtnis und das war tatsächlich so. Ich habe dann auch von dem Zeitpunkt Emotionen zugelassen und sie halt auch begrüßt bis zum gewissen Grad.
Auch wenn sie manchmal nicht einfach sind.
Ja, und nicht wünschenswert.
Und ja, das gilt für alle, aber ich finde eben auch, das eine kommt nicht ohne das andere. Da bist du jetzt wieder bei dem Thema Dualität, Yin und Yang, wie auch immer du es bezeichnen willst. Aber in diesem Jahr ist zum Beispiel jetzt im Juli meine Oma verstorben mit 99 Jahren. Und die hat auch so etwas gesagt, darum komme ich jetzt drauf. Sie hat auch immer gesagt, na, wenn mir nichts mehr wehtut, dann bin ich ja tot. So in einem Pragmatismus. Die ist eine der neugierigsten Menschen gewesen, die ich kannte, mit einer großen Lebensfreude. Und das hat sie in großer Lebensfreude gesagt. So soll sich mal vorstellen, weil ihr hat bestimmt schon einiges wehgetan und trotzdem hat sie das so gesehen. Die hat Unglaubliches erlebt in ihrem Leben und was kann dich mehr inspirieren? Ich habe auch immer gesagt, die Jane und sie, das sind meine großen Vorbilder. Und wenn ich daran denke, wie sie ist und war, dann hat sie damit schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie hat sich auch nie selbst leid getan dabei und sie hat immer alles genommen, wie es kam. Und ich glaube, darin liegt eine große Stärke, wenn man sagt, okay, mir geht's heute nicht gut. Und manchmal ist das wirklich auch zu formulieren, auch in einer Gruppe, wo man normalerweise sagen würde, hey, alles okay, kein Problem. Oft ein Door-Opener, weil es jemand anderem vielleicht auch gerade gar nicht gut geht und der froh ist, dass endlich mal jemand den Mut hat zu sagen, wie es ihm wirklich geht.
Das fällt mir auch immer öfter auf, wenn man sagt, nein, mir geht's heute nicht gut und die Leute selbst davor gesagt haben, ah, mir geht's gut, dann plötzlich kommt doch die Wahrheit und tut mir leid natürlich, das mit deiner Großmutter zu hören. Aber danke, dass du sie sozusagen an den Tisch gebracht hast und ihre Perspektive da mit reingebracht hast. Ich glaube auch, vieles hängt einfach davon ab, wie man es sieht.
Es ist vor allem so, das sage ich jetzt auch hier, weil es eben ums Thema Verletzlichkeit geht. Ich habe in dem Moment, als sie gestorben ist, bin ich aufgewacht und habe gespürt, dass es so ist. Und da wusste ich, wie verbunden wir sind. Da wusste ich, wie viel sie in meinem Leben bedeutet hat. Und das ist etwas, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich hatte das Gefühl, plötzlich, sie ist im Augenblick viel, viel, viel näher bei mir. Ich trage sie heute in mir. Oder sie wacht über mich, wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man das anders sieht, eher nicht als nur einen brutalen Abschied, da bist du wieder beim... Natürlich ist das traurig. Natürlich war ich fertig. Natürlich hatte ich das Gefühl, ich stehe jetzt Mutterseelen alleine auf der Welt, weil sie nicht mehr da ist. Aber es hat auch etwas Schönes, dass ich sie 47 Jahre lang haben durfte. Wer hat so lange eine Oma?
Absolut. Und wo hast du gemerkt, dass dich deine Verletzlichkeit eigentlich weiterbringt als eine angelernte harte Schale, sage ich einmal?
Also in verschiedenen Bereichen. Sowohl mit meinen Kindern, weil manchmal glaubst du ja, du müsstest jetzt der großartige erwachsene Erzieher sein, der auf alles eine Antwort hat und der diese Fragen beantworten kann. Und eigentlich wird ja nicht nur ein Kind geboren, sondern auch eine Mama und ein Papa.
Stimmt, habe ich so noch nie gesehen, aber das ist ganz, ganz richtig.
Ja, weil letztendlich hast du das nie gemacht. Und je mehr ich zum Beispiel auch, ich habe mir gedacht, woher sollen denn Kinder Verletzlichkeit lernen, wenn ich ihnen jetzt ständig, weil ich habe immer gehört, nein, also Kindern solltest du das und das nicht sagen und Kinder sind so und so. Und ich denke mir immer, nein, Kinder sind nicht so und so. Sie sind einfach nur kleinere Menschen, die aber sehr klar empfinden, sehr klar fühlen und teilweise viel mehr und genauer etwas benennen, als wir es tun, die wir es schon verlernt haben, unsere Gefühle so unmittelbar wahrzunehmen. Und da habe ich, das hat mich dann eigentlich mehr dazu inspiriert zu sagen, okay, hört mal zu, Mama, geht's heute einfach nicht gut. Ich bin überfordert. Ich weiß gerade nicht, wie ich euren Streit beilegen soll. Oder das hat mich jetzt wirklich verletzt, was du gesagt hast. Finde ich auch ehrlich gesagt ehrlicher. Und ich glaube auch, dass dann Ehrlichkeit zurückkommt. Auch wenn man vielleicht, man muss sich natürlich immer überlegen, was man sagt, aber das öfters vielleicht aufs Herz hören als auf den Erziehungsratgeber. Und das andere ist auch im Beruf. Ich habe gemerkt, dass ich mir beim Spielen eine große Ebene nehme, wenn ich ständig versuche, das ist ja wie so ein Panzer, den man aufbaut und da wirst du sehr rigide. Und das geht auch nicht nach draußen und es geht aber auch nicht rein. Aber Schauspielen ist eigentlich einander mit offenen Augen und Herzen gegenüber sitzen und seine Verletzlichkeit zulassen. Und du siehst, also eine Kamera sieht sehr genau. Und das ist manchmal nur ein bisschen ein Denken oder eine Verschiebung, aber du spürst plötzlich, dass ganz neue Wege aufgehen. Und es hat mich auch sehr, finde ich jetzt, was es gesellschaftlich betrifft, öffentlich zu sagen, Verletzlichkeit ist eine Superkraft, ist etwas, was komischerweise, glaube ich, was eigentlich vielen Menschen so geht, weil jeder von uns nur lernt, sich zu schützen, aber keiner lernt, sich zu öffnen.
Ich sehe schon, jetzt merke ich langsam, warum Verletzlichkeit wirklich eine Superkraft ist. Das kannst du sehr gut, also es überträgt sich sehr gut. Ich finde, da war jetzt vieles dabei, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Und du hast ja auch schon kurz angeschnitten, deine Rolle, ich sage jetzt mal, das ist die taffe Penny Lanz. Wie hast du da ein bisschen vielleicht einen Shift bemerkt, wie du dich anders gegeben hast? Oder weil du sagst, die Kamera schaut sehr genau hin. Hast du das dann auch gemerkt sozusagen, dass sich da ein bisschen was verändert hat, in der Rolle sogar?
Ja, die Kamera sieht ja eigentlich Gedanken. So alles, was du sehr verstärken musst, ist oft schon fast overacted. Ja, das ist recht spannend, dass du eigentlich, es sind oft, so wie du jetzt sagst, du nimmst es wahr. Ja, so genauso funktioniert Schauspielen. Du nimmst es wahr, du spürst es und das sollte sich vermitteln. Es sollte nicht sein, dass ich jetzt sagen muss, so, jetzt bin ich aber verletzlich, weil das wäre einfach nur der Satz, aber der käme wahrscheinlich nicht an. Und diese Öffnung, also dieses hier bin ich, bewirkt etwas Unglaubliches, weil das ist ja, was Verletzlichkeit tut. Sie öffnet. Sie macht eben nicht zu. Und das ist im Schauspiel wahnsinnig spannend. Die Nicole Kidman hat mal gesagt, dass das ein sehr seltsamer Beruf ist. Hat mich sehr berührt, weil sie gesagt hat, das ist dieses komische Spiel zwischen absoluter Verletzlichkeit und der Hülle, die wir außenrum brauchen, um überhaupt diesen Beruf standzuhalten, so in dieser Art. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das stimmt schon, weil natürlich musst du auch tough sein. Es ist auch funktionieren am Punkt, da stehen 60 Leute, die schauen dich an. Und so sehr hilft es dir, diesen Safe Space, diesen Raum zu machen, in dem du verletzlich sein kannst, in dem du diese Figur sein kannst. Und das kann man auch aufs Leben übertragen bis zu einem gewissen Grad. Und mir hat es wirklich geholfen in Szenen, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie ich die spiele. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt einfach nur aufmachen. Und schauen, was kommt. Und dann ist mir ein Satz meines Schauspiellehrers eingefallen, der immer gesagt hat, es macht, nicht du machst. Und das stimmt. Also das ist der Punkt. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, nur geht, wenn du dich dem stellst und dich verletzlich machst.
Was mich auch sehr berührt hat oder was mir irgendwie gefallen hat, ist 2023 warst du ja bei Dancing Stars. Mhm. Und da hast du gesagt, ich tanze gegen mich selbst. Mit dem kann ich, und ich glaube viele andere wahrscheinlich auch, Es ist wirklich oft so, manchmal tanzt man gegen sich selbst. Aber wie war das dort oder die Erfahrung? Was für eine Lektion hast du davon wieder mitgenommen sozusagen?
Ja, da wurde ich auch sehr viel mit Verletzlichkeit konfrontiert. Erstmal habe ich zugesagt, weil ich tatsächlich einfach tanzen liebe. Ich habe aber gar nicht gewusst, wie sehr. Und ich stand dort in jedem Training und mir sind fast die Tränen runtergelaufen, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß und Freude mir Tanzen mein Leben lang gemacht hat und wie sehr es mich aus mir selbst befreit hat. Und es ist tatsächlich so, man tanzt immer nur gegen sich selbst an, heißt auch, also in dem Fall war es immer so, du kannst nur besser werden als du. Es ist auch jegliche Konkurrenz und jeglicher Neid auf Mitbewerber völlig sinnlos. Und als ich das erkannt hatte, war ich frei.
Ich glaube, das sollten wir alle erkennen, ja, gerade das Vergleichen und immer sich miteinander messen, ja.
Ja, es ist einfach, man kann natürlich dort mitmachen und sagen, ich möchte das gewinnen. Ja, das ist sicher. Also ich habe dieses Jahr Glück gehabt bei meiner eigenen Talkshow, bei der Roadshow Berg- und Talfahrt, mit wahnsinnig spannenden Extremsportlern zum Beispiel zu reden. Also einer davon war unser Jane Goodall, auch Ehrenbotschafter Felix Gottwald, ja. Und er hat auch bei mir lauter weise Dinge gesagt. Das können Sie auch auf Servus On sich anschauen, weil es wirklich toll ist. Er ist ein unglaublich kluger Mensch auch. Und ich glaube aber auch, dass du dieses Gewinners-Mindset haben musst. Du musst schon hingehen und sagen, ich kann das gewinnen und ich will das gewinnen. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen in einen Konkurrenzkampf mit den anderen gehe, was nämlich auch heißt, ich verlasse mich selbst wieder. Ne? Wenn ich mich auf die anderen fokussiere, bin ich nicht auf mich fokussiert. Hat sowohl ein Franz Klammer als auch ein Felix Gottwald, als auch ein Reinhold Messner mir genauso gesagt. Und das fand ich wahnsinnig spannend, diesen Fokus zu haben. Und in diesem Fokus hatte ich gar keinen Platz, um mit anderen zu konkurrieren. Und es ging wirklich nur noch darum, besser als im letzten Training zu sein. Ich finde das ganz interessant bei Dancing Stars. Das ist ein ultimativer Lebensworkshop, weil als Schauspieler bist du es gewohnt, in Rollen zu stehen. Und da stand ich plötzlich und habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt stellt man sich da hin. Nicht nur, dass dich alle Leute beim Tanzen sehen, du stellst dich vor allem vor eine Jury und lässt dich bewerten, um Gottes Willen. Davor hatte ich am meisten Angst. Aber vor allem am allermeisten Angst vor dem, ich selbst dort zu sein. Ich hatte ja keine Rolle, die mich schützt. Mhm. Und das war pretty scary, aber es war natürlich, also ich bin dafür heute unendlich dankbar. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet und auch, als ich mich verletzt habe und gemerkt, ja, okay, ich habe 2 gebrochene Rippen und ich habe weiter getanzt. Natürlich habe ich mich rückversichert, ob es lebensgefährlich wäre oder ob ich mich jetzt irgendwie verletzen könnte wegen meiner Kinder. Dann hat es mir aber auch aufgezeigt, wenn man etwas so sehr liebt, wie ich das Tanzen, dass man dann weitermachen kann. Also wir haben viel mehr Stärke, als wir glauben. Eine unendliche Stärke. Und auch diese Art, wie wir dann gegangen sind aus dieser Show.
Weil du warst ja eigentlich die Favoritin, ja. Aber du bist dann freiwillig ausgestiegen, richtig?
Ja, also ich hätte gerne für meine Kinder, die sich so gewünscht hätten, dass ich weitermache, weitergetanzt und für meinen Mann, die natürlich und auch viele Freunde, die enttäuscht waren, aber ich habe mir gedacht, es ist in dem Moment, bin ich zum ersten Mal mit einem Impuls, den ich hatte, gegangen und habe gesagt, das ist das Richtige. Weil du sagst, Whisky oder Wasser, ich habe Herz über Kopf gewählt. Kopf hätte gesagt, mach weiter.
Ja, aber das finde ich schön. Und man merkt ja, du hast ja trotzdem sehr viel mitgenommen davon.
Ich habe in jedem Training gewonnen. Ich hatte schon alles gewonnen eigentlich für mich. Also das war auch die Reaktion des Publikums, wie ich das gesagt habe. Wie gesagt, glaube ich, wir sind als Team gekommen und wir gehen als Team. Da war ein Moment, den habe ich in meinem Herzen, ja, dass plötzlich der ganze Ballroom aufgestanden ist und applaudiert hat. Das kannst du nicht. Ich war echt ergriffen. Ich habe nicht gedacht, dass das passiert. Und das war so schön, weil auch dann danach noch lange Leute auch heute noch zu mir kommen und sagen, danke für diese menschliche Entscheidung. Das war wirklich großartig, aber das ist vielleicht auch so was. Man fällt eine kleine Entscheidung aus ganzem Herzen und plötzlich kommt dir all diese Empathie zurück und das war das schönste Geschenk an Dancing Stars.
Und ich glaube, man hat ja da wirklich für dich applaudiert, nicht für eine Rolle eben, sondern eben für dich und deine Entscheidung und das macht sicher viel mit einem. Und das war ja, weil dein Tanzpartner sich verletzt hat, richtig?
Ja, wir waren das Verletzungskappel irgendwie. Also es ist generell natürlich eine, das muss man auch sagen, das ist das Risiko bei der Show, dass man sich verletzt. Das ist ja klar. Ich meine, wir trainieren von 0 auf 1000 wie Superprofis.
Macht Figuren, die Wahnsinn sind.
Ja, du, man hat einen Heidenrespekt. Ich habe also über den Tanz einen Heidenrespekt vor dem Tanzsport bekommen. Also jeder Profitänzer, der dort dabei ist, das sind solche Könner. Das sind ja mehrere Staatsmeister. Die haben alle irrsinnige Titel abgeräumt. Das ist wirklich ein unfassbarer Sport. Unglaublich anstrengend. Ich war aber überrascht eben auch, dass man trotzdem weit über 40 immer noch jeden Tag irgendwie so viel trainieren kann.
Das stimmt, aber ich finde es schön, dass du mit so positiver Energie das Ganze mitgenommen hast und deine Entscheidung sich auch wirklich so bei dem Publikum geäußert hat, sagen wir mal so.
Ja, ich werde dem ORF und den zuständigen Redakteuren immer sehr dankbar dafür sein, dass sie mich damals überredet haben, weil ich war durchaus, ich habe gedacht, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja,
Und dein Buch heißt ja Reise zurück zu mir. Und Jane Goodall hat da ja auch etwas im Vorwort geschrieben, habe ich gehört, gell? Mhm. Und glaubst du, ist das auch, wenn man zurück zu sich kommt, in welcher Weise auch immer, dass das natürlich auch den Umgang mit der Umwelt dadurch verändert?
Ich glaube schon, weil wenn wir beginnen, uns wirklich selbst wahrzunehmen, auch mit uns selbst ehrlich zu sein, ja, authentisch zu sein, und wenn wir wirklich überlegen, wo habe ich eigentlich Glaubenssätze, die stimmen überhaupt nicht mit mir überein und wo bin ich wirklich ich, dann kann ich mit dem, was ich aus Tableau bringe, das der Welt zufügen oder das der Welt quasi schenken, dann erkenne ich mich. Und dann hat das nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit einer Selbsterkenntnis oder aber auch mit einer Selbstermächtigung und auch mit einer Selbstverantwortung. Und ich finde, da liegt für mich oft auch die im Moment ein bisschen die Krux. Da gibt es diesen schönen Spruch von der Margaret Mead, es braucht immer nur eine kleine Gruppe engagierter Menschen, um quasi die Welt zu verändern. Tatsächlich war es immer schon so, sagt sie. Und das stimmt, ja, es ist letztendlich, gibt es ja auch diese Theorie, es müssen mal so viele Menschen von etwas Neuem überzeugt sein und dann kippen alle anderen auch mit. Das ist die 101. Person, ich weiß es nicht, in einer Gruppe, aber es ist so eine, das ist etwas, was mir große Hoffnung gibt. Und ich glaube auch, das ist das, was die Superkraft von der Jane auch ist ja auch ihre Verletzlichkeit, wenn man sie sieht, wie sie auf die Bühne steigt, diese kleine, zarte Frau, die eine solche Offenheit und Stärke besitzt, die immer sich mit anderen verbindet, nämlich in einem vollen Raum, ich habe es erlebt, mit Tausenden von Menschen, dann weiß man, was das kann.
Und das spüre ich auch, das ist, obwohl sie die Geschichte ja schon, ich weiß nicht wie oft erzählt, ihre eigene. Ich finde, das hat nie irgendwie an Feuer oder an Inspiration verloren. Und das ist schon eine Gabe, dass man für ein Thema so brennt und das so empathisch rüberbringt immer. Ich kann mich noch erinnern, das war in Wien ein Vortrag vor ihr, ich glaube 2022 war sie da. Man will danach aufstehen und irgendwas tun.
Mhm.
Also
ja.
obwohl man nur zuhört, obwohl das was Passives ist, hat es eine aktive Auswirkung sozusagen.
Ja, das stimmt. Das ist sie kann begeistern.
Ja,
mit ihrer Art.
Ja.
Geht auch über die Kinoleinwand. Also ich habe damals mich im Kino, ich bin so Botschafterin geworden.
Ich wollte dich gerade fragen, weil du bist ja Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Institute Austria und selbst, wie man merkt, ein großer Jane Goodall-Fan. Mhm. Was bedeutet dir denn ihre Rolle?
Also als ich sie damals in dem Film gesehen habe, im Kino da, und auch ihr Buch Reasons for Hope gelesen habe, habe ich mir gedacht, da hat sie das eben gesagt, na, sie hat eben diese große Ehre bekommen mit etwas, das ihr einfach sehr viel bedeutet hat. Sie war ja damals keine studierte Wissenschaftlerin und das ist, finde ich, für uns alle so eine Inspiration. Sie war eine einfache Frau, die einen Traum gehabt hat. Sie war vor allem ein kleines Mädchen, die mal irgendwann auf einem Baum saß in England und gesagt hat, ich möchte nach Afrika, was ja völlig absurd ist. Und dabei hatte sie nicht nur ihre Mutter, also es ist auch eine sehr schöne, finde ich, feministische Geschichte. Sie hat sich wirklich selbst ermächtigt mit ihrer Mama an der Seite und ist ihrem Traum gefolgt und hat Überlebensgroßes geschaffen. Ich glaube, wenn man diese Geschichte liest, kann man nur sagen, ich kann mir daraus mitnehmen, dass das jeder von uns kann. Dafür steht Jane auch, für diese Hoffnung. Und das andere ist, dass sie gesagt hat, mit diesem großen Ruhm, den sie dadurch bekommen hat, hat sie eben auch die Verantwortung, etwas zurückzugeben. An Tansania, an die Geschichte, die sie erleben durfte, an die Schimpansen und die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken weltweit. Dann hat sie die Roots and Shoots, die Jane Goodall Institutes gegründet. Und wenn man schaut, das umspannt ja heute die Welt, die Jane Goodall Institute. Und das ist doch ein wunderschönes Bild. Und das ist eigentlich eine einzige Frau, die an ihren Traum geglaubt hat und ihn gelebt hat. Was hat sie da geschaffen? Und sie ist ja wirklich ein Rockstar, das muss man einfach mal sagen. Ja, sie ist so weltberühmt, es wird einem erst bewusst, wenn man nach Amerika einreist, wie groß sie ist. Sie behandelt jeden Menschen gleich. Das ist etwas unfassbar Faszinierendes an ihr. Und das Letzte, was ich noch großartig finde, ist, dass sie mal sagt, Hoffnung ist nichts Passives. Hoffnung ist quasi Bewegung. Das ist Action, das ist Hope in Action. Und das finde ich einen großartigen Satz, weil wir immer glauben, Hoffen ist was, wo man sich hinsetzt, die Hände faltet und sagt, ich wünsche mir. Und das ist es eben nicht.
Nein, das stimmt. Das habe ich auch von Jane tatsächlich gelernt. Also ich meine, ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, glaube ich, auch über Hoffnung. Aber wenn, hätte ich es eher passiv gesehen. Und es ist eben ganz arg, wenn du das erzählst oder wenn ich dir zuhöre und an Jane und ihre Geschichte denke, jedes Mal kriege ich da trotzdem irgendwie Gänsehaut und denke dran, gerade in der Zeit, wie du sagst, dass sich da Frauen so ermächtigt haben und das wirklich auch geschafft haben und welche Entscheidungen so nachhaltige Auswirkungen auf unsere heutige Welt eigentlich gehabt haben, wie dass sie ausgewählt worden ist, dass sie das durchgezogen hat, dass sie dann ihren Traum auch geändert hat im Sinne von, ich bin keine Forscherin mehr, sondern Aktivistin. Also all das hat ja wirklich etwas geschaffen, das sie lange, lange überdauern wird.
Und es steckt auch die Wahrheit darin, dass der Erde, das ist ein bisschen auch so eine Konklusio, die ich übers Schreiben bekommen habe, die weibliche Sichtweise fehlt. Das haben mir viele Menschen schon gesagt, aber was ist das denn eigentlich? Vielleicht wäre ein Mann an Janes Stelle hingegangen und hätte sehr wissenschaftlich, wenn er jetzt einen Wissenschaftler ausgesucht hätte, irgendwie das abgehandelt. Wie geht man vor? Sehr analytisch. Das, was sie gemacht hat, ist, sie hat sich einfach hingesetzt und hat beobachtet und hat sich auf einer tieferen Ebene offensichtlich so lange mit den Schimpansen verbunden, bis dieser kleine Schimpanse kam. Und das ist unfassbar spannend. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen manchmal einen anderen Zugang haben. Aber wenn wir immer nur die eine Perspektive wählen oder ich meine überhaupt immer in dieser binären Welt leben müssen, sondern wenn wir nicht offen sind, dann bist du wieder bei Offenheit und Verletzlichkeit.
Ich wollte gerade sagen, der Kreis schließt sich.
Und das, glaube ich, ist aber der Punkt, den müssen wir einfach anerkennen. Da ist die Chance der Menschheit drinnen. Nicht mehr unsere Unterschiede suchen, sondern unsere Gemeinsamkeiten. Und das ist unabhängig eigentlich von Geschlecht. Aber je mehr wir dieses binäre Rollenbild, das halt auch sehr patriarchalisch geboren wurde und mich einfach auch mittlerweile als Mutter von zwei Kindern in dieser Gesellschaft, darf ich das sagen, ist es immer noch erschöpfend für Frauen, ja. Und das ist eigentlich ungerecht, weil die größten Verlierer dabei sind, nämlich deswegen sage ich auch mal, Feminismus ist eine Menschheitsangelegenheit und exkludiert keine Männer, sondern sie ist eigentlich das, was ich finde, gerade oft die kleinen Jungs, ich habe so einen zu Hause, sind heute die Verlierer. Wo sind denn die tollen Vorbilder für die? Haben die Mädels wirklich mittlerweile mehr?
Wie alt sind deine beiden Kinder?
8 und 11.
8 und 11. Naja, da hast du ja noch einiges vor dir.
Oh ja. Und es ist eine wunderschöne Reise, weil es ist ja manchmal auch, natürlich sind sie wahnsinnig süß, solange sie klein sind. Und ich habe aber wirklich in so vielen Momenten mit ihnen so viel lernen dürfen. Eigentlich waren sie meine größten Lehrmeister. Nach meiner Oma und Jane Goodall.
Das ist aber schön zu hören. Du bist umgeben von Lehrmeistern.
Ich habe von meinen Kindern gelernt, zum Beispiel Langsamkeit. Genau hinschauen. Dieses im Augenblick sein. Das sind Kinder immer und zu jeder Zeit. Na, wir meditieren, bis wir endlich dann wieder im Jetzt ankommen. Wie absurd. Wann haben wir denn dieses im Jetzt-Sein verloren?
Das stimmt, ja. Also wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe mich auch oft gefragt, wo diese kindlichen Eigenschaften, wie man es jetzt bezeichnet, wo die hin verschwunden sind. Auch dieses, dass man Dinge eben im Moment lebt und auch manchmal ganz ehrlich ist. Das verlernt man ja auch. Ich meine, es gibt Situationen, da ist es natürlich besser, wenn man das gut ausdrückt, sage ich einmal. Aber trotzdem, eben Kinder haben schon eine sehr einzigartige Perspektive. Du warst ja in Uganda, das war 2012, und da konntest du einige Projekte aus erster Hand kennenlernen, vor allem vom Jane Goodall Institut. Was hast du dort so erlebt oder was war das, was dir spontan einfällt, was dir wirklich nachhaltig, was du mitgenommen hast?
Dass Lachen eine verbindende Sprache ist.
Oh, das ist schön.
Weil die Batwa-Pygmäen sind tatsächlich Pygmäen, ein etwas körperlich kleineres Volk, und leben da auf großer Höhe in den Bergen Ugandas. Dort ist es sehr kalt und sie waren ein Nomadenvolk, die herumgezogen sind in den Wäldern, und dann hat man sie auf dieses Stückchen Land verbannt. Und damit hat man halt jetzt versucht, das Jane Goodall-Institut auch hier etwas sehr Gutes zu tun, unter anderem eine Schule gebaut und einen Wassertank errichtet. Und das hat mich sehr berührt. Und ich weiß, dass mich zwei Batwa-Frauen eingeladen haben, mit in ihre Lehmhütten zu kommen, die sehr klein sind, sehr rund, muss man sich die vorstellen, vielleicht 1,5-2 Meter Durchmesser, wirklich klein. Und da drinnen schlafen mehrere Menschen, ja, das ist, oder kam natürlich, es gab auch größere Hütten, in denen ich war. Und ich stoß mir beim Reinkommen in den Kopf und sie schaut mich erschreckt an und ich lache und sie fängt an zu lachen und wir haben einfach alle losgelacht. Und es war, natürlich habe ich die Sprache nicht gesprochen, aber es hat mich sehr berührt, weil ich gedacht habe, siehst du, ich meine, man kann sich natürlich jetzt ärgern oder irgendwas, aber es hat etwas Lustiges, weil ich zu groß für die Tür war. Und sie, glaube ich, hat sich in dem Moment gedacht, darf ich jetzt lachen? Und das war einfach so süß und dadurch habe ich das sehr im Herzen behalten. Und das andere war sicher Nagamba Island, diese Schimpansen-Auffangstation, wo wirklich Schimpansen aus heftigsten Umständen befreit werden und aufgepäppelt werden und ausgewildert werden können und oder die es können. Und Nagamba Island ist ein wunderschöner Ort. Allein die Fahrt dorthin über diesen riesigen See, der meeresgleich Uganda und Tansania verbindet, war so beeindruckend. Aber dann eigentlich hatte ich das Glück mit vielen, vielen, vielen Impfungen, muss man sagen, und vielen Untersuchungen, die du vorher machen musst, weil wir sind tatsächlich, jeder, der sich den Podcast anhört, dem ist das eh klar, dass der Mensch das gefährlichste Tier auf dieser Erde ist, aber auch in dem Zusammenhang. Ich hatte das große Geschenk, ganz kurz weil das eben keine wilden Schimpansen sind, sondern eben teilweise sehr verletzte oder traumatisierte Tiere, ganz kurz mich hinsetzen zu dürfen. Und dann kam so eine kleine Schimpansenhand auf meine Schulter. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach nur eine längere Menschenhand. Du siehst die Lebenslinien, du siehst in ihren Augen, wie jeder einen einzelnen Charakter hat. Aber das hat mich unglaublich berührt. Auch da, dass es eine universelle Sprache gibt.
Ja, ich glaube, das ist bei uns so schwer vorstellbar, weil wir auch Schimpansen nie sehen, außer in Dokumentarfilmen und so. Aber wenn man wirklich mal mit denen in Berührung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das einen total verändert, weil man dann merkt, wie ähnlich man sich ist vom Verhalten und eben diese universelle emotionale Sprache.
Die wir Tieren ja gerne absprechen, ne? Das ist ja das Absurde. Du kennst doch bestimmt dieses Video von Jane, wo sie diese Schimpansen auswildert und der sie dann noch einmal umarmt. Ich fange jedes Mal an zu heulen und das habe ich bestimmt schon 200 Mal gesehen und ich weine immer noch. Da siehst du doch genau, was es ist. Und das haben genauso Haustierbesitzer oder Menschen auf einem Bauernhof. Du erlebst es ja mit anderen Tieren genauso, nur wir Menschen sind ein bisschen blind für diese Sprache geworden. Und ich glaube eben, je mehr wir auch da wieder uns ausstrecken, uns verletzbar machen und Gemeinsamkeit über Egozentrik stellen oder, was weiß ich, den nächsten tollen Quartalsabschluss. Brauche ich dringend dieses neue Smartphone? Brauche ich? Wir müssen da runter.
Und gab es in Uganda aber auch etwas, das dich wirklich erschüttert hat? Fällt dir da eine Situation ein?
Es hat mich einiges in Uganda sehr erschüttert. Wir hatten zum Beispiel lange Fahrten über unfassbar unbefestigte Straßen mit Schlaglöchern und du siehst, wie jede Reise dort ein unfassbar, fast unüberwindliches Abenteuer ist. Dann kommst du an Orte, die sind von großer Armut geprägt. Die Menschen sind trotzdem unfassbar freundlich. Und das ist etwas, was mich zutiefst bewegt hat. Ich mir gedacht habe, warum? Wo wir doch alles haben, warum sind wir bei uns so unfreundlich? Ich habe sehr viel Demut mitgenommen aus meiner Uganda-Reise, sehr viel wirklich Berührtheit und auch, da gab es so viele schöne Situationen, also gerade mit den Kindern dort, also den Batwa-Kindern in dieser Schule. Ich kann mich erinnern eben, dass da ganz viele ohne Schuhe rumliefen, weil sie einfach keine haben, weil niemand das hat und ich mir gedacht habe, das ist schon irre, auch das, wir haben für alles ein Medikament, das ist für die unerreichbar teilweise und wir könnten alles so leicht lindern.
Ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, warum glaubst du, ist es dann so wichtig, dass man so Organisationen wie das Jane Goodall Institute Austria unterstützt, vielleicht gerade jetzt?
Also die Arbeit von der Jane muss weitergehen, weil sie ein Mensch ist, der immer sagt, es gibt Mensch, Tier und Natur und nur dann funktionieren wir gemeinsam. Und das ist das, wofür Jane auch steht, weil viele sagen, ach so, da geht es um die Schimpansen. Sage ich, nein, da geht es um viel mehr. Jane hat erkannt, dass Kinder die Zukunft sind. Diese Roots and Shoots Organisationen, glaube ich, tun weitaus mehr in Schulen, weltweit für die Aufklärung. Sie ermächtigen Kinder, sie geben ihnen quasi die Werkzeuge in die Hand zu sagen, ich kann, keine Ahnung, ein Aufforstungsprojekt machen, ich kann ein Müllsammelprojekt machen. Wenn man schaut, wie viele Kinder weltweit schon großartige Sachen erfunden haben, ich denke jetzt an einen Bojan Slat, der versucht hat, Plastik aus den Weltmeeren zu fischen. Sie gibt den Kindern Hoffnung, aber sie tut weltweit durch die vielen Institute unglaublich viel und eine Spende fürs Jane Goodall Institut geht natürlich auch an einen Artenerhalt, nämlich der Schimpansen, deren Lebensraum immer mehr eingeschränkt wird. Es geht aber auch um Aufforstung. Sie sieht nie eine Sache. Sie sieht immer den großen Zusammenhang. Darin ist sie eine Meisterin.
Das hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, das ist für mich der perfekte Moment, dich da draußen aufzufordern. Wenn du auch aktiv etwas beitragen möchtest, dann werde BeJane-Mitglied beim Jane Goodall Institute Austria. Schon ab 8 Euro im Monat unterstützt du damit wertvolle Projekte für Menschen, Tiere und die Natur, wie die Billy das gerade schön gesagt hat. Und außerdem gibt es ein BeJane-Shirt, das man sich dann aussuchen kann und Einladungen zu exklusiven Events. Mehr dazu findest du übrigens in unseren Shownotes oder auf janegoodall.at. Und ich dachte mir, es geht ja um Offenheit und du hast mich jetzt irgendwie auch inspiriert und ich glaube, man sagt ja auch immer, kehre zuerst vor deinem eigenen Haus. Mhm. Deswegen dachte ich mir, das mache ich jetzt gleich. Ich werde mich jetzt einloggen und ich werde zu einer BeJane-Mitgliedschaft gleich mal abschließen.
Ja, das ist super. Aber ich glaube, es ist auch wirklich schön, wenn man in dem Journal auch zum Beispiel lesen kann. Ich durfte jetzt auch gerade einen Artikel dafür verfassen und habe mich darüber sehr gefreut, wie viele hoffnungsvolle Geschichten es gibt und wie Hoffnung funktioniert und wie sehr wir die gerade jetzt brauchen und wie sehr wir vor allem die für unsere Kinder brauchen. Darum, wenn du unterschreibst, ich freue mich sehr. Hast du schon alles eingegeben?
Habe schon alles jetzt reingetippt und ich kann sagen, es fühlt sich sehr gut an.
Ja, du wirst ein wunderschönes T-Shirt bekommen.
Ich suche es mir aus, ich muss mir noch aussuchen.
Und ja, ich glaube, es ist eine Verbindung mit Menschen, die dasselbe wollen, die du da auch eingehst. Weil Be Jane heißt ja auch, dass jeder von uns so, wie wir eingangs auch geredet haben, Jane sein kann in einer Art. Wir können uns von ihrem Vorbild leiten lassen. Und viele kleine Janes werden eine große Jane unterstützen.
Inwiefern, glaubst du, hat sie deine Perspektive beeinflusst?
Oh, in sehr vielen, weil ich weiß, damals, als sie mich zur Ehrenbotschafterin ernannt hat, da habe ich gesagt, ich habe irgendwie so, trotz dieses Berufs und den damit verbundenen großen Wunsch, dass ich das leben durfte, hatte ich so eine Zeit lang eine Leere. Ich war einfach als Jugendliche, als Aktivistin tätig, habe dazwischen wirklich auch die Hoffnung verloren, weil ich das Gefühl hatte, es ändert sich sowieso nichts. Stimmt aber nicht. Wir hatten in unserer letzten Ausgabe zum Beispiel von unserem Female Empowerment Book Club, den ich Ihnen auch nahelegen möchte, spenden Sie unbedingt fürs Jane Goodall Institut. Wir werden auch noch eine Ausgabe bald mal machen zu diesem Thema.
Buchclub finde ich ja mega spannend und finde ich sehr schön, weil das wieder mal ein bisschen was Haptisches ist und man zusammenkommt, um ein Buch zu besprechen, nicht irgendwie auf Social Media oder ähnliches, sondern halt wirklich sich wieder zusammensetzt. Das finde ich sehr toll und ich glaube, dass da auch ganz andere Dialoge entstehen.
Ja, das war faszinierend, weil die Theresa Vogel und ich hatten einfach diese Idee und sind damit zu Liane Seitz gegangen und dann weiter zu Bettina Leidl vom Museumsquartier. Und das ist ein großes Geschenk, dass wir plötzlich gesagt haben, ja, wir machen das einfach. Und dann machst du und kommst beim Machen darauf, wie viel Freude das bringt. Und die Liane hat immer so schön gesagt, sie streicht jeden Buch, nachdem sie es gelesen hat, noch so einmal über den Umschlag. Das erlebst du nicht, wenn du online konsumierst oder so. Und wir haben immer wieder gemerkt, es ist auch die Verlangsamung, es ist auch das Rückbesinnen, es ist das Runterkommen, wenn du ein Buch liest. Ich habe gesagt, auch selbst wenn sie beim Lesen einschlafen im Bett, dann haben sie trotzdem zwei Seiten gelesen, das ist egal. Aber sie kommen mit schönen Gedanken, wenn es natürlich so ein Buch ist, hoffentlich, in den Schlafzustand. Und Lesen entschleunigt, Lesen lehrt. Es gibt viele großartige Bücher über und von Jane.
Das ist richtig.
Eins meiner Lieblingsbücher ist sicher auch das Being Jane oder Be Jane heißt es, glaube ich, auch. Das ist das Kinderbuch. Das mag ich wahnsinnig.
Ich mag auch ihre Kinderbücher sehr gern.
Ja, und auch die über die Schimpansen. Ne? Das ist auch so süß, wie sie das erzählt. Das habe ich mit meinen Kindern rauf und runter gelesen. Das ist einfach die Begeisterung, die da überspringt.
Und schön, dass du das auch weitergibst an deine Kinder.
Ja, das war.
Und das sagen ja auch die Batwa. Die Kinder sind die Zukunft.
Stimmt. Und was habe ich auch erworben für meine Kinder? Weil ich habe also eine Partnerschaft für einen Schimpansen auch erworben und für einen zweiten. Beide habe ich selbst getroffen auf Nagamba Island. Der eine hat mit mir geflirtet.
Oh.
War der zweite Silberrücken, Tumbo und Afrika. Und das war für mich einfach, ich kannte die Geschichten von beiden Schimpansen und habe dann beschlossen, meinen Kindern etwas Sinnvolles zu Weihnachten zu schenken. Also man kann auch auf dem Jane Goodall-Institut wunderschöne Partnerschaften erwerben und das ist vielleicht ein Stück Sinn schenken, statt dass man das nächste Stück schenkt, ein Stück Leben schenken einem Tier.
Oh, das ist schön. Das ist wirklich ein schönes Geschenk. Ich würde mich über sowas auch sehr freuen.
Ja, oder? Und das ist, siehst du, wissen wir schon, was wir dir nächstes Mal schenken.
Weiß ich schon, für die nächste Staffel.
Ja, aber das können Sie natürlich alle erwerben auf zwei Reservate für Schimpansen und da kann man solche Partnerschaften erwerben. Und ich finde auch jedes Mal die Auktionen toll. Ich habe selber auch schon mitgesteigert und habe ein original signiertes Bild von Jane damals bei der Auktion ersteigert.
Ich auch. Ich habe von Manfred Baumann damals bei der Auktion ein Bild erworben.
Ja, der hat auch fantastische Bilder gemacht.
Absolut. Ja. Eigentlich hast du ja jetzt schon so viel Schönes gesagt, was ich wieder mitnehme. Wir haben vor, bei uns im Podcast auch immer am Ende unsere Gäste zu fragen, ob sie einen Satz, ein Zitat oder einen persönlichen Gedanken haben, der ihnen vielleicht Hoffnung gibt. Wir nennen das dann unseren Tapestry of Hope.
Mhm.
Fällt dir vielleicht noch einer ein Gedanke, ein Wort, ein Satz, dass du da gern hineinweben würdest, sage ich mal?
Ja, das passt gut, glaube ich, zum Thema Verletzlichkeit. Be so soft that even the most careless pair of hands cannot break you. Ja, und das finde ich einen sehr schönen Satz, weil es sagt eigentlich sehr viel über Weichheit aus. Ne? Es ist irgendwie auch das, was Gandhi gepredigt hat, diese Gewaltlosigkeit. Ja, da geht es irgendwie darum, ich bin so verletzlich und so weich, dass dieser Schlag mich gar nicht mehr trifft. Ich glaube, dass darin eine tiefere Wahrheit liegt.
Vielen, vielen Dank. Und die allerletzte Frage, wenn Jane jetzt hier bei uns wäre und mit uns ein Glas Whisky vielleicht trinken würde, ich meine, du würdest dann beim Wasser bleiben, was würdest du ihr sagen?
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Wie du möchtest.
Jane, I thank you for everything that you are, that you mean to so many of us. It's an honor to be your ambassador. It's an honor to have met you in this life. And I adore you, I admire you, and I love you deeply. Also, I know that you don't like it, me saying that. I know that you're very humble, and I am thankful that you're here on this on this earth and that you give so much hope to so many of us. Thank you forever.
Danke, liebe Billy. Und ich danke dir jetzt von Herzen für dieses Gespräch und deine Zeit heute. Und dieses Gespräch hat aber wirklich Spuren bei mir hinterlassen, das merke ich jetzt schon. Der rattert ganz viel im Hintergrund jetzt, wo ich darüber nachdenke. Und das ist das, was ich an diesem Podcast, glaube ich, auch am meisten liebe, dass ich Menschen treffe, die mir andere Perspektiven aufzeigen, andere Wege. Und da ein Stück mit dir gehen zu dürfen, hat mir heute sehr gefallen.
Danke für diesen Spaziergang.
Und wenn dir da draußen diese Folge gefallen hat, teil sie gerne mit deinen Freundinnen und Freunden, lass eine Bewertung da, empfehle ihn gerne und wir würden uns natürlich wahnsinnig über ein Feedback freuen. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Danke.